Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Historiker und Publizist René Schlott ist mein Gast hier heute, um auf die Themen des Tages zu schauen. Ja, das hier ist ein Ausschnitt aus einem Video, das kursiert gerade online. Das zeigt eine Fähre, die von der Insel Hallig-Hooge kommt und am Festland anlegen will. Die Auffahrt zum Fährhafen, die ist von sehr vielen Lkw und Traktoren blockiert und wütende Landwirte versuchen, auf diese Fähre zu kommen. Die Polizei steht da und hindert sie daran. Und auf dieser Fähre befindet sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der kommt da gerade aus dem Urlaub. Die Landwirte demonstrieren dagegen den geplanten Abbau von Subventionen. Und ich bin an einem Tweet vom Soziologen Steffen Mau hängen geblieben, Herr Schlott. Herr Mau spricht davon, dass diese Art der Demonstration einer Demokratie unwürdig sei. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, zumal ja man eins, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden muss. Erstmal, natürlich gibt es Protestformen und das ist wichtig, dass das in der Demokratie auch vorkommt. Das ist auch durchs Grundgesetz geschützt. Aber Robert Habeck ist ja aus dem Urlaub zurückgekommen als Privatperson. Und man kann ihn als Politiker kritisieren für seine Entscheidung, für das er Verantwortung trägt. Das kann man tun. Man kann auf eine Demo gehen und kann ihn zum Beispiel auspfeifen und dem nicht zuhören. Das kann man tun. Aber ihn als Privatperson, es war ja klar, dass er aus dem Urlaub zurückkommt, anzugreifen und niederzubrüllen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich frage mich auch tatsächlich, wie eigentlich diese Information an die Bauern gekommen ist, dass er auf dieser Fähre ist, zu einer bestimmten Uhrzeit zurückkehrt aus dem Urlaub. Das finde ich auch der Sicherheitsaspekten nochmal fragwürdig. Aber es ist wichtig, glaube ich, zu unterscheiden. Es gibt demokratische Formen des Protestes, auch des Meinungsaustausches, die den Politiker Robert Habeck betreffen. Man hat Möglichkeiten, man kann ihn abwählen, man kann gegen ihn protestieren. Aber es ist zu unterscheiden von der Privatperson. Das finde ich ganz wichtig. Es gab ja wohl auch ein Gesprächsangebot von ihm an die Bäuerinnen und Bäuer. Und in der Demokratie ist es immer zuallererst wichtig, das Gespräch zu suchen. Das kann auch scharf geführt werden. Das kann auch mit heftigen Argumenten geführt werden. Aber es muss auf Augenhöhe geschehen. Und es muss erstmal überhaupt die Gesprächsbereitschaft geben. Und das, was sie eben vorgespielt hat, das kannte ich noch nicht. Das klang ja eher wie die Silvesternacht in Berlin-Neukölln. Also das ist schon auch beängstigend. Zeigt aber, dass wir uns tatsächlich in einer hohen gesellschaftlichen Polarisierung befinden.
Jetzt hat der Deutsche Bauernverband diese Blockade sehr verurteilt und sich distanziert, um eben nicht Teil dieser, Sie haben es gesagt, Polarisierung zu werden. Da hieß es, dass es nicht geht, dass es eine Grenzüberschreitung ist und dass Gewalt und Nötigung bei den Aktionen nichts verloren hat. Ich frage mich trotzdem, warum dann diese sehr drastische Form des Protests gegen die Privatperson Robert Habeck gestern an dem Abend stattgefunden hat, weil die Bundesregierung gestern beim Thema Agrarsubventionen und auch Steuerbefreiung für Landwirts-Kfz eingelenkt hat. Also die Bundesregierung hat verkündet, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte doch weitergehen soll und dass die Begünstigungen beim Agrardiesel nur schrittweise abgeschafft werden sollen. Das heißt, es gab ja schon ein Entgegenkommen und trotzdem dieser extrem große Unmut, der da über die Stränge schlägt.
Ja, zur Demokratie gehört natürlich auch der Kompromiss. Also man kann seine Forderungen meistens nie maximal durchsetzen, weil man eigentlich viele Interessen natürlich ausgleichen muss. Und das ist jetzt die Aufgabe der Ampelkoalition, 17 Milliarden Euro zu sparen im Haushalt, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann 2024. Da müssen viele gesellschaftliche Gruppen sozusagen ihren Beitrag leisten, das verstehe ich. Und das müssen auch die Bauern verstehen. Und deshalb wird es da wahrscheinlich nie möglich sein, die Maximalforderung, also nach einer kompletten Rücknahme dieser Sparziele gegenüber den Bauern zu kommen, das wird wahrscheinlich nicht durchzusetzen sein. Deshalb müssen wir nochmal die Kunst des Kompromisses auch loben. Und es gab gestern dieses Entgegenkommen der Bundesregierung, auch aufgrund der Proteste, die es schon im Dezember gab und vielleicht auch aufgrund der Ankündigung für die nächste Woche, da soll es ja auch weiter Proteste geben. Aber es ist, glaube ich, wichtig nochmal zu betonen, dass wir hier demokratische Umgangsformen irgendwie beibehalten und tatsächlich den Kompromiss auch nochmal fördern. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass man nicht das große Potenzial erkannt hat, das Protestpotenzial, wenn man auch einen Blick auf die Nachbarländer zum Beispiel schaut. Ende Dezember gab es auch in Frankreich Proteste der Bauern, sogar Besetzung einer Außenstelle des Landwirtschaftsministeriums in Rennes. Es gab die Wahlergebnisse in Holland, wo eine bäuerliche Protestpartei sehr gut abgeschnitten hat. Es gibt Bauernproteste in Polen, wo gerade Grenzübergänge in die Ukraine von Bauern besetzt werden. Also mit Blick in die Nachbarländer hätte man auch erkennen können, auch die Beamten und auch die Entscheidungsträger und Träger hier in Berlin, dass da ein hohes Protestpotenzial ist und das vielleicht auch schon vorher abfangen können.
Nur frage ich mich, das wäre ja dann so, so eine Politik, die dann sagt, oh, da wird es Unmut geben, da lassen wir es dann mal lieber, dann schneiden wir vielleicht da was ab, wo es dann nicht so auffällt oder so. Also das wäre ja auch dann so eine Politik, die damit spielt, dass manche vielleicht nicht so aufmerksam sind. Also da würde ich dann kritisieren, dass es dann die politische Aufgabe ist, wenn man sich entscheidet, sowas zu machen, dann eben, wie Sie sagen, vorauszusehen, dass es Unmut gibt, aber das kommunikativ auch schon einzupreisen und sich hinzustellen und transparent zu erklären, warum das jetzt nötig ist, vielleicht auch für die ganze deutsche Gesellschaft und da wirklich politisch einfach besser zu kommunizieren.
Genau, aber das ist ja das alte Problem der Ampelkoalition, dass die politische Kommunikation, also kaum war der Kompromiss im Dezember gefunden, dann gab es die ersten Stimmen, die gesagt haben, naja, aber hier müssten wir nochmal nachlegen und hier, das ist aber ungerecht und so weiter. Also der Kompromiss war ja nie wirklich einer, hinter dem alle Koalitionspartner gestanden haben und das war, glaube ich, von Anfang an auch ein Signal. Okay, hier ist jetzt auch der gesellschaftliche Interessenkampf wieder eröffnet. Okay, wer schafft es jetzt, seine Interessen da durchzusetzen? Aber insgesamt muss Politik natürlich im Auge behalten, dass sie die Gesellschaft zusammenhält. Gerade eine Gesellschaft, die so pessimistisch in die Zukunft schaut wie die deutsche Gesellschaft gerade. Und für einen Interessenausgleich sorgen. Das sollte schon nochmal auch kommuniziert werden. Und ich finde auch gut, dass der Bauernverband einmal sich distanziert hat und hat gesagt, das ist nicht die Art des Protestes, die wir unterstützen. Und dass auch Habeck sich dazu geäußert hat und da auch nicht wieder Öl ins Feuer gegossen hat.
Was ich mich frage, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, ist, ob diese Stimmung, die mich schon beunruhigt, weil da ja Grundregeln des Zusammenlebens, des demokratischen Zusammenlebens gerade nicht mehr funktionieren oder zu funktionieren scheinen. Das war jetzt erstmal dieser Vorfall, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Aber es beunruhigt mich schon, wenn ich schaue, vor was von einer riesigen Transformation wir stehen. Also das geht ja jetzt auch über die Haushaltskrise hinaus. Es geht ja nicht nur darum, dass die Politik entschieden hat oder dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die Ampel da weniger ausgeben darf, sondern es geht ganz konkret auch um eine riesige Transformation hin zu einer klimaresistenteren Wirtschaft zum Beispiel. Und da wird es so sein, dass Verzicht stattfindet. Da wird es so sein, dass es verschiedenen Gruppen wehtut. Und ich frage mich, wenn ich das jetzt angucke, dieses Video, ob das eben ein Vorläufer von dem ist, was da noch kommt. Wenn ganz klar ist, Politik ist auch Politik, die Verzicht auf eine Art aufzwingen muss, wenn man es so zuspitzen möchte.
Ja, die Sorge teile ich und ich glaube, das ist sozusagen nur ein Ausblick darauf, dass es um die knappen Ressourcen, die es nicht nur in finanzieller Hinsicht gibt, sondern auch in anderer Hinsicht gibt, Verteilungskämpfe in dieser Gesellschaft geben wird, denen wir uns stellen müssen. Deshalb ist es wichtig, klar Signale zu setzen, das sind Protestformen, die nicht akzeptabel sind, um das gleich auch deutlich zu machen und auf Dialog zu setzen, auf das Gespräch zu setzen. Ich musste bei den Bildern an zwei Bücher denken, an zwei Bestseller aus dem vergangenen Jahr, einmal an Zwischenwelten von Julie C., wo es ja genau darum geht, es gibt eine Bäuerin in Brandenburg, die führt einen E-Mail-Wechsel mit einem Journalisten in Hamburg, dass sich eben auch in Deutschland so Parallelwelten bilden, ja, so verschiedene Echokammern. Und das ist eigentlich meine große Sorge, dass wir so in amerikanische Verhältnisse reinrutschen, wo die eine Echokammer der anderen gar nichts mehr zu sagen hat, wo es gar keine Gesprächsbasis mehr gibt, wo es auch gar nicht den Willen mehr gibt, miteinander zu sprechen, weil man sich in so unterschiedlichen Welten mit so unterschiedlichen Eigenlogiken bewegt. Also das ist wichtig, das im Auge zu behalten. Und ich musste an ein anderes Buch denken, ein Sachbuch, das sich 100.000-fach verkauft hat tatsächlich, Ewald Frieh, Ein Hof und 11 Geschwister, wo dieser Historiker auch den unglaublichen Wandel beschreibt, den die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 70 Jahren machen musste. Also das war ja ein tiefgreifender Wandel. Auf allen Ebenen entstand da eine ganz neue Lebenswelt und das hat mir doch ein bisschen auch die Augen geöffnet dafür, wie existenziell das auch für einige Bäuerinnen und Bäuerinnen ist, diese Entscheidung, die vermeintlich ja nur Politik trifft.
Und ich frage Sie jetzt nach der Patentlösung, weil Sie haben gerade gesagt, Sie haben Sorge vor diesen Echokammern und dass kein Gesprächsraum mehr da ist. Wo kann man den denn finden?
Den hat ja die Politik. Es gibt ja Foren, wo man sich gemeinsam zum Beispiel an einen runden Tisch setzt, wo man alle Interessengruppen, die jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft betreffen, da muss man ja wirklich in die Zukunft auch schauen. Landwirtschaft, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, den die Bundesrepublik auch braucht, wo man zum Beispiel einen runden Tisch gemeinsam gründet, wo man eine konzertierte Aktion vielleicht anstößt, also wo man diese Interessengruppen an einen Tisch holt und versucht, einen Ausgleich zu finden. Das ist das Wesen der Politik, das ist das Wesen der Demokratie und das müssen wir auch hier im Auge behalten.
René Schlott ist Historiker und Publizist und Literaturkenner und er ist hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.